SRF 2 Kultur. Featurezeit in der Passage. Wie verdient man sich als Student leicht etwas Geld dazu? Zum Beispiel als Samenspender bei einer Samenbank. Das zumindest dachte sich der Student Mike. Doch ganz so einfach ist das nicht und vor allem sehr viel schlechter bezahlt als eigentlich gedacht. Dann aber stößt Mike im Internet auf eine Anzeige lesbischer Frauen, die einen privaten Samenspender suchen. Mike hilft aus, weil er es ungerecht findet, dass Samenbanken nur heterosexuelle Paare bedienen. Indem Mike als Samenspender schließlich insgesamt 7 Kinder zeugt, verhilft er 6 Frauen zum Kinderglück. Dass eine tiefere Motivation dazu im eigenen Unglück liegt, das wird Mike erst bewusst, als er sein Leben Revue passieren lässt. Hören Sie eine Produktion, die mit dem Basler Featurepreis 2016 ausgezeichnet wurde.
Ich meine, so richtig viel Gedanken hatte ich mir da nicht gemacht, dass ich da ganz viele Kinder in die Welt setzen könnte, ne? Sondern ich habe einfach nur helfen wollen und gedacht, okay, dem System wischen wir jetzt mal eins aus für diese Ungerechtigkeit und hey, es sind Wunschkinder, deswegen werden die mich nie verklagen.
Kinderüberraschung aus dem Leben eines Samenspenders. Feature von Renate Maurer.
Es wäre ein Prinzessin.
Eine Prinzessin? Ich glaube, du bist ein kleiner König.
Du. Halt mal.
Du bist ein kleiner König.
Nein, ich bin ein Prinzessin.
Ach so. Das ist mir neu.
Und bist du ein Krokodil?
Wenn du eine Prinzessin bist, dann bin ich ein Krokodil.
Der Anfang.
Am Anfang war es nur ein Studentenjob. Einer, der schnell zu erledigen war und gutes Geld versprach.
Ich hatte immer wieder in den Medien gehört, im Fernsehen, glaube ich, oder im Radio, man kann als Samenspender viel Geld verdienen. Und habe dann gegoogelt damals, weiß ich, gab es da schon Google? Also ich habe es im Internet gesucht nach Samenbanken, habe mich dann bei der einen gemeldet und dachte, wow, jetzt kann ich viel Geld verdienen.
Das war im November 2004. Mike ist Mitte 20, studiert Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin und jobbt nebenbei, so viel er kann. Für 4 Firmen verteilt er Werbezeitungen und Prospekte. Und einmal in der Woche radelt er noch zur Samenbank in Berlin-Mitte. Der Job geht schnell von der Hand, aber der Verdienst? Eine herbe Enttäuschung. 35 Euro gibt es nur pro Spende, dazu 70 Euro nach einem halben Jahr, wenn alle Blutuntersuchungen auf Infektionskrankheiten und die Qualität des eingefrorenen Spermas in Ordnung sind.
Und dann stehst du halt da, hast dich angemeldet, oh Gott, was, so wenig? Ich habe das 4 Monate gemacht, man musste da jede Woche hin, am besten wirklich jede Woche. Also 3 bis 5 Tage Karenzzeit solltest du einhalten, das ist ganz wichtig, damit das Sperma halt gute Qualität hat. Und das bedeutet eigentlich keinen Sex haben, auch nicht masturbieren, weil das machst du ja dann dort. Man fühlte sich echt wie so eine Fabrik oder so. Ich habe zu wenig Geld am Ende dann doch verdient und es war einfach kaum einzuhalten, diese Karenzsache. Und das Sperma wurde auch schlechter.
Ines und Sonja.
März 2005. Die Bäume in Mikes Straße in Berlin-Lichtenberg zeigen erste zartgrüne Knospen. Immer noch steckt er im Grundstudium fest, teilt sich die Wohnung mit einem Sozialpädagogen. Und jetzt ist er wieder auf Jobsuche, sitzt mit der Teetasse vor dem Laptop und klickt sich durch die Seiten der Online-Ausgabe des Stadtmagazins City. Bei einer Anzeige unter der Rubrik Jobs allgemein bleibt er hängen.
Und da stand dann halt, 2 Frauen suchen einen Samenspender, aber keinen Vater. Hilfst du uns oder so? Und dann dachte ich, was ist das für eine komische Anzeige? Was soll das? Hab dann darauf geantwortet und nach einer Woche oder zwei kam eine Antwort.
Er ist misstrauisch. Wer inseriert denn in einem Stadtmagazin, um zu einem Kind zu kommen? Weshalb gehen die beiden denn nicht zur Samenbank? Vielleicht ist die Anzeige nur ein Vorwand, um an E-Mail-Adressen zu kommen. Bei seinen Recherchen findet Mike schließlich heraus, dass lesbischen und alleinstehenden Frauen in Deutschland der Weg zur Samenbank versperrt ist und die Insemination in Holland, Dänemark oder Tschechien teuer kommen kann. Ein einziger Versuch kostet um die 2.400 Euro.
Also ich fand es halt ungerecht, dass sie nicht zur Samenbank dürfen. Also ich habe mich ja dann eingelesen und tatsächlich ist das so, dass man als alleinstehende Frau, damals jedenfalls, Lesben sind nach dem System ja quasi alleinstehend, damals erst recht, weil man ja nicht mal heiraten durfte, nicht zur Samenbank gehen darf. Fand ich ungerecht, weil also soll man dann irgendwie jetzt mal eben hetero werden, damit man halt ein Kind zeugen kann und dann wieder lesbisch. Und das fand ich doof und dann dachte ich, okay, helfen wir uns einfach zivilgesellschaftlich untereinander, machen sowas wie, ja, illegal, illegitim, was auch immer, aber auf jeden Fall helfen wir denen zum Kinderwunsch.
Dabei war die künstliche Befruchtung mit Spendersamen in Deutschland für alleinstehende Frauen nie gesetzlich verboten. Sie wird nur seit Jahrzehnten über die Richtlinien der Bundesärztekammer geregelt, wonach Ärztinnen und Ärzten empfohlen wird, die sogenannte heterologe Insemination nur bei verheirateten Frauen oder Frauen mit festem männlichen Partner vorzunehmen. Zu dieser Zeit, um 2005, wird Spendern noch die volle Anonymität garantiert. Ihre Daten werden längstens 10 Jahre lang aufbewahrt. Und Spenderkinder haben erst ab 18 das Recht zu wissen, wer ihr genetischer Vater ist. Im April 2005 ist es soweit. Das erste Treffen mit dem lesbischen Paar von der City-Anzeige. Nennen wir sie Ines und Sonja.
Ich habe einen HIV-Test gemacht. Ich habe sogar ein Spermiogramm mitgebracht von der Samenbank. Das war alles okay. Sie hatten mir einen HIV-Test gezeigt.
Für alle drei ist wichtig, dass das Wunschkind seinen Vater kennen und treffen sollte.
Wir haben auch gesprochen, wie wir es machen. Also nicht mit Sex, sondern mit einem Becher. Wir warteten einen Monat auf den Eisprung, auf den nächsten. Und dann bin ich hin mit Laptop und Porno-DVD und habe eine Samenspende abgegeben. Dadurch, dass wir schon so viel gesprochen hatten, fand ich eigentlich überhaupt kein Problem, zu denen nach Hause zu gehen. Und ich hatte so ungefähr einen Plan. Ich gehe ins Bad, hab einen Laptop mit oder ich krieg deren Laptop und einen DVD und hole mir einen runter. So war das knallhart, wenn man so will, knallhart durchdacht. Und ich glaube, die beiden waren aufgeregter als ich. Was komisch war, was echt ein seltsames Gefühl war, als ich den Becher hingestellt habe und geklopft habe. Und sagte, ich gehe jetzt. Und wusste, die beiden machen da drin irgendwas. Und also die stimmen sich halt auf die Situation ein und ich liefere da jetzt was ab und so. Ne? Das war komisch. Und dann kam halt ihre damalige Freundin raus und lachte so, hihi, und nahm den Becher und ging wieder rein. Und das haben wir 2-mal gemacht und nach dem 2. Mal war sie schwanger.
Im Februar 2006 kommt das Baby zur Welt. Ein Junge, Lars. Die Mutter, Ines, ist 33. Zur Geburt bekommt Mike von den beiden überglücklichen Mamas 100 Euro. Schon zuvor hatte ihm das Paar pro Spende eine kleine Entschädigung gegeben, 35 Euro, so viel wie er von der Samenbank bekommen hätte. Auch alle weiteren Frauen, denen Mike versuchen wird, zum Babyglück zu verhelfen, werden mit kleinen Beträgen ihre Dankbarkeit zeigen.
Cécile.
Ich bin irgendwann 35 geworden und ich habe gedacht, ups, die Zeit ist vorbei und ich habe kein Kind. Und ich muss einen Mann finden dafür. Also ich hatte mich eher auf meine Arbeit konzentriert und auf mein Privatleben. Also ich bin viel gereist, ich habe viel gefeiert, ich habe viel gearbeitet, viel Geld verdient und ich war jung.
Cécile ist Filmproduzentin von Kindercomic-Serien, Französin und pendelt zwischen Paris und Berlin. Sie ist Single.
Dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich es alleine machen. Und ich habe mich bei einem Krankenhaus in Holland eingetragen, um Sperma Spende zu bekommen. Und das war so 6 Monate Wartezeit für den ersten Termin.
Während der langen Wartezeit entdeckt sie eine andere Option.
Ich habe gedacht, wie machen das die lesbischen Frauen? Und dann habe ich mich im Internet erkundigt, ich habe so Forums gesehen. Also in Frankreich gab es nicht so viel, aber dann in Deutschland gab es so eine Webseite. Und dann sehe ich so eine Nachricht, Mike.
Im Februar 2006, da ist Mike 29, treffen sich die beiden zum ersten Mal in Cecils Zweitwohnung in Berlin-Schöneberg. Die Französin, braune Augen und braune Locken im Pagenschnitt, groß, selbstbewusst, selbstironisch, sprühend vor Temperament. Mike, ein schmaler, jungenhafter Typ, mittelgroß, mit heller Haut und zarten Zügen. Braune Haare, blaue Augen, Brille. Es ist leicht, ihn mit seiner offenen und unkomplizierten Art sympathisch zu finden. Er jobbt mehr denn je, verteilt Flyer für Stadtführungen, klebt Plakate, arbeitet bei Messen.
Ich bin vom Flieger runtergekommen. Wir haben uns am Bayerischer Platz getroffen. Wir sollten eigentlich so ein Café gehen, aber ich fand, der sieht gut aus. Und wir haben uns sofort verstanden. Und dann habe ich gedacht, wir brauchen gar nicht im Café zu gehen, dann lass uns bei mir einfach sitzen und diskutieren. Und wir haben die ganze Nacht diskutiert. Und das war, was mir eigentlich nie passiert. Ich hatte so ein Vertrauen und das ist so einfach gewesen.
Wir haben uns da unterhalten, haben viel gelacht. Und zufälligerweise hatte sie da gerade ihren Eisprung. Und sind dann ziemlich schnell zur Sache gekommen und ins Bett gegangen, weil der Zeitdruck halt da war.
Aber mit der Mike, ich weiß nicht, wir sind nah aneinander, keine Ahnung. Und dann, wir waren verliebt, wir haben uns verliebt, beide. Und dann natürlich haben wir miteinander geschlafen und versucht, dass ich schwanger werde.
Und die Becherfrage stellte sich da gar nicht mehr. Also die war ad acta gelegt. Offenbar fanden wir uns beide sehr attraktiv.
Das Babyprojekt stellt sich allerdings als unerwartet kompliziert und anstrengend heraus.
Und das war natürlich schockierend. Nach den ersten Erfahrungen, die ich gesammelt hatte, dachte ich, okay, geht doch nicht so einfach.
Paris, Berlin, Berlin, Paris.
Und es gab Zeiten, wo ich selber nicht wegfliegen könnte. Dann hat der Mike das gemacht. Der ist morgens geflogen und abends wieder zurück. Oder abends geflogen und morgens wieder zurück.
Ich musste hinfliegen und es war höllisch anstrengend, zum Vögeln quasi nach Paris zu fliegen, für ein paar Stunden da zu sein und wieder zurück. Also so unter Druck zu sein, dieser Jetlag, der dazu kam. Ich bekam dann manchmal Kopfschmerzen und ich konnte natürlich auch nicht so lange bleiben, weil ich hier studierte und selber arbeitete. Und dann musste ich quasi auf Knopfdruck da bereitstehen. Das hat sehr, sehr viel Druck ausgelöst.
Im Nachhinein kann ich ja auch nicht verstehen, wie er das ja alles ertragen hat, wenn ich ja ehrlich bin. Weil wäre ich ihm gewesen, hätte ich schon längst gesagt, du weißt du was? Ich fliege nicht nach Paris, den Zyklus musst du vergessen, dann machen wir das nächste Monat. Aber er hat es sich nicht getraut, weil ich war so hysterisch. Ich musste dieses Kind haben. Ne? Das war... Oh. Ich war so blöde, wenn man das überlegt. Ich war wirklich komplett daneben. Und Mike war eigentlich ein Accessoire. Ich wollte dieses Kind haben. Und der sollte kommen. Der sollte am Freitag früh mit EasyJet fliegen. Es gab keine andere Möglichkeit. Ja. Eigentlich, ich wollte schwanger sein, weil ich dann Frauen auf der Straße gesehen habe, die waren schwanger, die waren schön, die hatten diesen dicken Bauch, egal ob die hübsch oder nicht waren, das fand ich einfach schön. Also für mich war das so wie heute zum Beispiel, wenn ich sehe einen Porsche Cayenne, oh, das Auto würde ich ja echt schon gerne haben. Und das war so, ich wollte schwanger werden, ich wollte so aussehen.
Cécile, die Ärztin und Mike.
Cécile ist zu dieser Zeit nicht die Einzige. Auch eine Berliner Ärztin setzt alles daran, mit Mikes Hilfe schwanger zu werden. Sie ist Anfang 40 und lebt mit ihrer Partnerin mal zusammen, mal getrennt. Und auch bei ihr will und will es nicht klappen. Zwei Wunschmütter, ein Samenspender und ein Projekt, das sich in ein nervenaufreibendes Langzeitprojekt verwandelt hat.
Vor allem, weil sie halt parallel waren und manchmal waren die Eisprünge ziemlich dicht aneinander. Und da kam ich dann ins Trudeln.
Aber Mike will sein Versprechen unbedingt halten. Bei der Ärztin unter Einsatz des Bechers, bei Cécile mit der, nennen wir es, natürlichen Methode.
Ich hatte damals halt gesagt, ja, es ging halt bei dem ersten Paar schnell und ich mache so lange mit, bis ihr schwanger werdet. Und manchmal klappte das auch mit diesen blöden Pornos nicht. Die Bilder, die ich im Kopf hatte, reichten schon lange nicht mehr aus, weil ich gemerkt habe oder weil das Gehirn gearbeitet hat und meinte, das hier ist jetzt irgendwie kein Spaß, sondern du musst jetzt ein Produkt abliefern. Und erst recht, wenn dann irgendwie die Pornos so seltsam waren. Also ich meine, das war halt peinlich, in eine Videothek zu gehen und sich ein Porno auszuleihen. Ich weiß nicht, was da drauf ist. Und dann sehe ich irgendwelche komischen Veranstaltungen da auf dem Film. Und dann zieht sich alles zurück, weil ich erstmal darüber nachdenke, was ist denn das für ein Scheißfilm? Und dann war es halt ganz schwierig, ne?
Die Natur wehrt sich dagegen. Lassen wir es, denken sie schließlich alle drei. Nach 1,5 Jahren des Probierens bei der Ärztin und 1 Jahr bei Cécile.
Und beide sind halt in dem Moment schwanger geworden. Und dann waren die so überglücklich und schrieben mir, der eine aus dem Urlaub vom Skihügel, ey, hat geklappt, ich habe meine Tage nicht bekommen, ich bin schwanger, unglaublich, die Ärztin. Und die Französin hat mich halt angerufen.
Für die Ärztin ist das Glück nur von kurzer Dauer. Schon nach wenigen Wochen verliert sie das Kind. Und auch ihre zweite Schwangerschaft verwandelt sich in ein Martyrium, als sich schon im ersten Monat der Muttermund öffnet.
Und sie lag da echt 8 Monate im Bett, wurde immer dicker. Ich habe die einmal besucht, sie kaum noch wiedererkannt. Und sie hat es durchgezogen. Ja, ganz, ganz langsam zur Toilette gehen, mehr nicht, und sofort wieder zurück ins Bett legen. In die Seitenlage, damit der Muttermund sich nicht weiter öffnet.
Sie schafft es. 8 Monate nach Cécile's Tochter wird auch ihr Kind geboren, im August 2008. Ein Mädchen.
Und das ist Wunder, dass sie das geschafft hat, weil die Chance lag bei weniger als 1%. Die hatte so einen eisernen Wunsch, einen Willen, das ist unglaublich. Und die hat so ein tolles Kind bekommen. Die spielt heute schon Geige und Klavier mit ihren 6 Jahren. Ist sie jetzt 6? Ja, ich glaube, sie ist jetzt 6. Ganz niedlich. Wenn man die Bilder sieht, ein bisschen ähnelt sie mir auch.
Mikes Freundinnen.
Mikes jeweilige Freundinnen reagieren erstaunlich gelassen auf seine Hilfsdienste und die daraus entstandenen Leben. Die meisten sind schon über 40.
Die hatten auch meistens schon Kinder. Also die wussten selber, wie das ist, mit dem Kinderwunsch rumzurennen. Eine, mit der ich länger zusammen war, fand das eigentlich nicht so toll und meinte schon, dass Kinder einen Vater brauchen.
Für eine der Frauen waren es eindeutig zu viele Kinder. Sie waren der Grund für die Trennung.
Und immer wenn ich in der Trennungsphase war oder wenn ich mich getrennt hatte, habe ich wieder Samen gespendet. So irgendwie, wenn ich das jetzt rückblickend sehe, war das immer so ein Gap, war irgendein Loch da. Und das wurde gefüllt mit, na, dann kann ich jetzt wieder losgehen und Samen spenden oder so. Das ist nicht ein Automatismus, aber es wirkt halt so wie ein Automatismus.
Aber das mit den Frauen zu helfen, ein Kind zu bekommen, also ich bin mir noch nicht sicher, was das für ihn alles bedeutet und warum er das gemacht hat. Ich glaube, Mike ist ein Träumer, der hat viele Gedichte gelesen, er wollte was Besonderes machen. Und er wollte jemand Besonderes sein. Und er war sehr modern. Und er hat seinen Teil in die Geschichte geschafft. Er hat so richtig eine Aufgabe gehabt, diese Kinder auf die Welt zu bringen und irgendwie ein bisschen Gerechtigkeit zu bringen. Frauen, die keine Kinder haben können oder Paaren, der hat denen diese Gerechtigkeit gegeben. Es hat auch vielleicht einen anderen Grund, was eigentlich komplizierter ist. Er hat seinen Vater sehr früh verloren, ne?
Mikes Kindheit.
Erkner liegt vor den Toren Berlins im Südosten. Mit der S-Bahn ist es die letzte Station. Ein ehemaliges Schifferdorf, umgeben von Kiefernwäldern und ein paar Seen mittendrin. Der junge Gerhard Hauptmann hat hier einst nach zwei abgebrochenen Studiengängen sein erstes Drama geschrieben, Vor Sonnenaufgang. Ein Stück, das mit naturalistischer Wucht von Alkoholismus und der Unentrinnbarkeit aus dem Sumpf in einer neureichen Bauernfamilie erzählt. Die gelb-weiße Hauptmann-Villa steht heute noch da. Auch noch ein paar andere adrett verputzte historische Gebäude sind in Erkner anzutreffen. Daneben Neubaukästen und Plattenbauten von imposanter Hässlichkeit. In einem dieser Plattenbauten an der Karl-Marx-Straße ist Mike groß geworden. Geboren 1978, fallen seine Kinderjahre genau ins letzte Jahrzehnt der DDR.
Ich kann mich nicht erinnern an den Tag, als mein Vater gestorben ist, und ich kann mich auch nicht erinnern, wie es danach war.
Mikes Vater, beim Wachregiment Felix Dzerzhinsky in Erkner als Soldat auf Zeit verpflichtet, stirbt 1980 bei einem Schießunfall. Das Wachregiment ist eine Elitetruppe der Stasi. Mike ist gerade 2 Jahre alt.
Also meine Mutter hat immer gesagt, der wurde erschossen, aus Versehen. Ja? Der ist irgendwie reingekommen und dann hat ein Kamerad wahrscheinlich gedacht, er sei ein Feind und so. Zwischen seinen Freunden da irgendwie, die waren zu dritt, sind aufs Gelände gekommen und dann wurde der einfach erschossen. Meine Mutter war damals schwanger und 2 Tage nach dem Tod meines Vaters kam mein Bruder zur Welt.
Der Mike hat immer gefragt. Und der hat ja in jedem Soldaten hat er ja seinen Papa gesehen. Ich bin mit ihm zur S-Bahn gelaufen in Erkner. Immer wieder sein Papa. Das war eine richtig tragische Geschichte. Und heute, so viele Jahre später natürlich, tun mir meine Söhne unsagbar leid, also alle beide.
Mikes Mutter versucht sich in dieser Zeit mehrere Male das Leben zu nehmen.
Dann kam zum Glück mein Stiefvater. Ein halbes Jahr, nachdem mein Vater tot war, kam der mit in die Familie rein sozusagen und hat meine Mutter gerettet.
Der Mann, der auf dem Friedhof die ganze Beisetzung gemacht hat, zu dem habe ich mich dann hingezogen gefühlt. Er war für mich damals der Mann an meiner Seite, der mir geholfen hat, dass ich mein Leben in den Griff kriege nach dem Verlust. Ja, weil ich wollte mir das Leben nehmen. Also für mich war das Leben nicht mehr lebenswert. Trotzdem, ich wusste, dass ich 2 Kinder habe. Und der hat mich eigentlich vor dem allen bewahrt.
Der Stiefvater ist Friedhofsverwalter. Mike akzeptiert ihn sofort, nennt ihn Papa.
Und ich bin auch ganz oft als Kind mit meinem Vater unterwegs gewesen auf dem Friedhof. Hab die Toten da gesehen, hab da mitgemacht beim Ausheben oder so. Und das weiß ich noch, mit meinen Matchbox-Autos auf den frisch ausgehobenen Grabstellen, da waren halt die Sandhaufen, habe ich Serpentinen gebaut und habe dann mit den Matchbox-Autos gespielt, währenddessen mein Vater hat da gearbeitet. Das war alles okay, aber die haben da auch gesoffen und gesoffen. Da war immer Schnaps auf dem Tisch in ihren Kämmerlein, wo sie da Mittagspause gemacht haben.
Der Stiefvater ist auch ein exzessiver Fernseher, Westfernseher. Schon mit 3 sitzt der kleine Mike mit ihm spätabends vor dem Kasten und guckt Action- und Horrorfilme mit den entsprechenden Albträumen hinterher im Bett. Beide Eltern sind heftige Trinker. Auch die Freunde, die vorbeikommen, halten mit.
Die haben alle immer mitgesoffen. Alle haben gesoffen. Die ganze Familie war versoffen. Alle Freunde, die Feuerwehr, dann gab es diese ganzen Feste. Immer wurde gesoffen. Das ist unglaublich, was da gesoffen wurde. Wahnsinn. Und dann sind auch welche gestorben. Das haben wir gesehen. Die sind halt besoffen baden gegangen. Und es ist unglaublich, wie viele Leute gesoffen haben. Das ist erschreckend. Das ist so dieses typische Problem, wenn du aus der Unterschicht kommst.
Ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang körperlich schwer arbeiten gegangen. Der Mike ist in den Kindergarten gegangen, Frank ist in den Kindergarten gegangen. Wirklich in einem Rundumschlag bin ich arbeiten gegangen, nonstop. Die Erziehung früher, die würde ich heute ganz anders sehen. Also ich habe bestimmt, also bei der Erziehung selbst von Mike und von Frank und auch von den anderen beiden, bestimmt viel Mist gebaut. Weil ich habe dann auch noch ein Alkoholproblem gehabt. Verursacht natürlich auch durch meine Eltern. Und da bin ich auch reingerutscht, leider. Meine Eltern waren beide Alkoholiker. Und ich hätte so oft für meine Kinder da sein können. Und wahrscheinlich durch diese ganze Sauferei ist natürlich vieles im Bach runtergegangen. Ich habe dann 2002 eine Entscheidung getroffen, der ich bis heute standhaft geblieben bin. Ich bin seit 13 Jahren trocken.
Die Wende und der Umbruch des Landes fallen zeitgleich mit Mikes Pubertät zusammen. Nach dem Mauerfall verlieren die Eltern ihre Arbeit, werden beim Hausumbau über den Tisch gezogen, verschulden sich. Mike ist 12, als sich seine Mutter, unglücklich verliebt in einen jugoslawischen Bauarbeiter, mit Schlaftabletten umzubringen versucht.
Jedenfalls habe ich das da richtig erlebt, wie die versucht hat, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen, und die lag 2 Tage reglos im Bett. Mein Vater war auch so apathisch, den hat das nicht so interessiert. Ja, die hat sich versucht, wieder umzubringen, ja. Daran erinnere ich mich noch, wie ich in der Badewanne saß und geheult habe und gesagt habe, die kann uns jetzt hier nicht allein lassen. Weil wir sind ja viel zu klein. Also wenn, dann soll sie es machen, wenn wir größer sind oder so. Aber nicht jetzt, da wir uns dann nicht allein ernähren können und so. Und meine anderen Geschwister waren aber ja viel kleiner als ich. Und da, wenn man so will, ging es los, sich vielleicht auch um die Geschwister zu kümmern, mehr oder weniger. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, mich mit dem Suizid zu beschäftigen. So immer mal wieder überlegt, ob ich mich nicht töte. So.
Er legt sich Vorräte von Digitalis-Pflanzen, Schlaftabletten oder Insulin zu. Probiert es mit Blutvergiftung. Aber es klappt zum Glück nicht. Die depressiven Phasen mit Tötungsgedanken aber werden bleiben.
Ich habe, wo er noch zur Schule gegangen ist, 97, 98, habe ich von der Psychiaterin erfahren, die hat mir im Vertrauen gesagt, dass eine Schulkameradin von Mike bei ihr war und hat gesagt, dass der Mike sich das Leben nehmen will. Und das habe ich bis heute nicht vergessen. Und dieses Depressive, ich komme an ihm nicht ran. Er sagt zu mir, ihm geht's gut. Komm an ihm nicht ran.
Für mich, es sind Welten zwischen meiner Familie und seiner Familie. Wenn man der Mike das erste Mal trifft, dann hat man überhaupt, also ich hatte nie erwartet, dass er von so einer Familie kommt. Der hat Studium gemacht. Keiner hat in seiner Familie Studium gemacht. Der hat irgendwie so einen Status, der keiner in der Familie geschafft hat.
Eine gewaltige Anstrengung für einen schmalen, introvertierten Jungen wie ihn, der zwar schon mit 13 sein erstes Geld als Zusteller von Werbezeitschriften verdient, aber ein schlechter Realschüler ist und vom Dauerfernsehen einen extrem reduzierten Wortschatz hat. Freunde von ihm gehen aufs Gymnasium. Da will er auch hin. Bloß kein Loser werden, bloß raus aus dem Milieu. Und er schafft es. Entdeckt durch Zeitungen die Sprache, Gedichte, die Romantiker. Macht das Abitur. 1998 schreibt er sich an der Humboldt-Universität in Berlin ein, studiert Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaften.
Beatrice.
Mama, rein mir aber.
Dir reicht's aber?
Ja.
Nur schon lange. Das war eigentlich ein Glückstreffer. Eine Anzeige aufgegeben, er hat sich gemeldet, er war der Erste, mit dem wir uns getroffen haben.
Frühjahr 2012. Mike ist 34 und mittlerweile im Hauptstudium angelangt. Er jobbt jetzt auch als Promoter für ein Kulturradio, im Biergarten und nach wie vor bei Messen. Er antwortet auf die Anzeige von Beatrice und ihrer Freundin aus Pankow. Die beiden sind erst frisch liiert. Beatrice, 36, hat eine langjährige Beziehung hinter sich und will sich mit der neuen Frau an der Seite endlich ihren Herzenswunsch erfüllen.
Ja, und dann habe ich sie gleich mit eingebunden, hat sie die Anzeige gemacht. Ein paar Männer haben sich gemeldet, einer davon war Mike. Und dann haben wir uns getroffen in einem Café. Das war im März oder so, also war noch relativ kalt. Und dann
Dann haben wir uns unterhalten. Er hat Tee getrunken, wie immer. Und waren wir uns sympathisch. Er ist ja auch ein total taffer und lustiger. Und dann haben wir danach uns unterhalten. Mensch, das war doch richtig gut. Und wir brauchen uns gar keinen anderen mehr angucken. Wir versuchen das einmal mit Mike. So war's.
Von Lichtenberg nach Pankow zu Beatrice und ihrer Freundin sind es 5 S-Bahn-Stationen und dann noch ein Stück mit dem Rad. Eine knappe halbe Stunde ist Mike immer unterwegs, wenn ihn die SMS nach Pankow ruft. Aber er bleibt nicht einmal so lange, wie die Fahrt dauert. Seine Besuche bei den beiden Frauen sind kurz, aber bedeutsam. Jeder ein Glücksversprechen, jeder mit Spannung erwartet, jeder hinterlässt Spannung.
Dann haben wir das probiert, haben uns Spritzen besorgt, haben uns Becher besorgt, haben uns die Tester besorgt. Dann ist man sich halt sicher, dass man auch fruchtbar ist. Weil wenn der Mike so weit hergefahren kommt, dann soll das irgendwie passen. Und dann haben wir gesagt, so, hier, an den und den beiden Tagen kannst du da. Ja, ich komme. Und dann kam er angeradelt. Ist bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad angefangen gekommen und hat er super gemacht. Und dann haben wir es probiert. Auf romantische Weise, mit Musik und Kerzenschein. Orgasmus hinten dran, hat aber nicht funktioniert. 3-mal. Und beim 4. Mal hat es dann geklappt. Auf die unromantische Art und Weise. Also ohne Schnickschnack.
9 Monate später bekommt Beatrice einen Sohn, Telmo, und zieht ihn alleine auf. Die Beziehung mit ihrer Freundin hatte nicht einmal bis zur Geburt gehalten.
Hochklettern?
Ja.
Auf das Boot?
Ja.
Sie ist mittlerweile nach Spandau, direkt ans Seeufer gezogen. Die Seniorenresidenz, in der sie in der Verwaltung arbeitet, direkt um die Ecke. Der Kindergarten vor der Tür. Und wenn man sie sieht und hört mit dem 2-Jährigen, spürt man sofort, der Kleine ist wirklich ihr ganzes Glück.
Wann gibt's denn jetzt Eis?
Eisgurke.
Schokoeis? Vanilleeis?
Vanilleeis. Schokoeis.
Oder Erdbeere?
Erdbeere. Oder Vanilleeis.
Vanille.
Nie bereut. Nicht einen Tag, nie. Ich habe auch zwar manchmal hier am Fenster gestanden und geweint, weil ich alleine war und dann halt auch, man ist ja halt total kraftlos irgendwann. Das ist auch anstrengend mit dem Kind, aber das ist ums 1000-fache auch schön. Dann.
Sicherheiten. Was ist schon sicher im Leben?
Bei allen Frauen verzichtet Mike auf Verträge. Als alleinstehende Mütter könnten sie durchaus Unterhaltsforderungen an ihn stellen.
Ich hatte halt davor schon gelesen, dass Verträge keinen Sinn haben. Wenn der Name da ist von dem Vater, dann sagt der Richter, wird ein Gutachten erstellt und dann muss er zahlen, egal ob die einen Vertrag haben oder nicht. Also ich habe mir nie vorgestellt, dass die Mütter mich verklagen würden oder dass mich irgendein Kind verklagen wird. Der Grund, warum ich das geglaubt habe, war einfach, dass das Wunschkinder waren. Die wären nie schwanger geworden. Sie brauchten Leute wie mich oder wären zur Not auch noch mit sau viel Geld, sau viel Investitionen ins Ausland geflogen. Die größte Sorge war die Klage halt, dass wenn sie sich mal trennen sollten, dass ich davor zurückschrecke, dass ich davor Angst habe. Und das haben sie versucht, aus dem Weg zu räumen. Ja, und das fand ich überzeugend. Das war authentisch. Ich habe denen das geglaubt.
Die Lehrerin, Cécile und Mike.
2012 verhilft Mike nicht nur Beatrice zum kommenden Babyglück. Es ist auch sonst ein ereignisreiches Jahr der Wunschkinderfüllung.
Und in der Zeit dann auch eine andere alleinstehende Frau, eine Lehrerin, die halt einen Freund hatte und der war offenbar unfruchtbar, hatte auch Angst, dass er irgendwann zu alt ist. Und sie war damals 34 oder 36 und dachte jetzt, die kriegt keine Kinder mehr. Und auch da haben wir es so gemacht, dass wir, glaube ich, zweimal mit dem Becher. Und dann dachte sie, nein, oh Gott, das muss schneller gehen. Wir machen es halt jetzt auf natürliche Weise. Und dann ist sie tatsächlich schwanger geworden. Nach dem vierten Mal letztlich. Und war auch überglücklich.
Die Version für den Freund war, wir haben es mit der Bechermethode gemacht. Im Sommer 2012 kommt das Kind auf die Welt, ein Junge. Und auch Cécile hatte Mike noch einmal erweichen können.
Dann haben wir da über das zweite Kind geredet. Ja, habe ich dich versprochen, das machen wir. Und wir haben einmal versucht, ich wurde sofort schwanger. Ich habe es aber nach 7 oder 9 Wochen verloren.
Die Tragödie wiederholt sich auch bei der nächsten Schwangerschaft, ein Jahr später. Und auch die darauffolgende, die mit Mikes Hilfe noch einmal glückt, ist extrem gefährdet. Bei der Amniozentese in der 14. Woche wird die Fruchtblase beschädigt.
Und in der 18. Woche nach dem Kontroll haben mir die Ärzte gesagt, es gibt eigentlich keine Chance, dass dieses Kind das überlebt. Und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Also 3 Fehlgeburten, das möchte ich nicht. Ich bin zu einem Spezialisten in Paris gegangen. Ich habe die besten Ärzte, Spezialisten gesehen.
Das Kind überlebt und kommt im Mai 2012 zur Welt. 4 Wochen früher, vollkommen gesund. Leni ist Mikes 6. Kind.
Mike und seine Kinder.
Mike bekommt Fotos der Kleinen geschickt und schickt seine. Sieht die Kinder auch ab und zu in Natura. Ansonsten bleibt er als Vater auf Außenposten, wie vereinbart.
Die haben immer gesagt, wenn du das Kind sehen willst, kein Problem. Du bist nicht anonym. Nur ist es nicht so, dass ich mich einmische in die Erziehung. Wollte ich auch nicht. Und wenn die Kinder mich sehen wollen, war klar. Wenn ich Zeit habe, wenn ich Zeit finde, dann finde ich die Zeit und dann treffe ich die Kinder.
Also wir haben ja jetzt hier nicht jedes Wochenende einen Kaffeeklatsch oder so, sondern ich versuche, dass wir uns gelegentlich mal sehen. Nicht regelmäßig, weil es gar nicht geht. Die Zeit hat er ja gar nicht.
Beatrice, 2 oder 3 habe ich sie gesehen mit dem Kleinen. Der ist auch noch ziemlich klein, also der erinnert sich nicht mehr an mich. Und manchmal hat sie mich auch im Biergarten besucht, wenn ich da gearbeitet habe. Da kam sie halt vorbei mit dem Kleinen. Guck mal, wie groß dein Sohn schon geworden ist und so. Toll.
Er ist halt auch nicht so, dass er jetzt da jetzt groß sich meldet von sich aus. Manchmal würde ich mir das vielleicht wünschen, weil ich dann den Kleinen angucke und denke, ach Mensch, ja, wäre schon schön, wenn er mal nachfragt oder so. Man kennt ja die Gefühle nicht von dem anderen.
Bonjour, mon bébé. Guck mal, wie du.
Am Anfang haben wir uns als Freunde getroffen und Sindra war so ein kleines Baby. Und der hat immer mit ihr gespielt und er hat mich immer geholfen, weil ich damals eine Wohnung auch in Paris hatte und immer gependelt habe. Und der hat das Auto nach Paris gefahren mit dem ganzen Kinderzeug und ich bin mit dem Kind geflogen. So wie ein ganz normaler Paar. Aber wir waren kein Paar. Und er hat natürlich mit Tindra eine Beziehung gebaut. Und er ist mit Tindra sehr eng geworden. Ich weiß nicht, ob die da Ähnlichkeiten haben, aber die verstehen sich gut. Der nimmt sie heute zum Beispiel, hat er sie vor einer Woche ins Theater gebracht. Die ist da ganz stolz. Also das ist wirklich eine Beziehung Papa-Tochter und Besonderes. Und schon von Anfang an.
Hallo.
Auch die Papa-Leni-Beziehung hat sich offensichtlich gut entwickelt.
Bonjour.
Hallo.
Hallo.
Süß.
Hallo. Süß? Was ist süß? Du bist süß?
Im September 2014 ist Cécile ganz nach Berlin umgezogen. In eine große Altbauwohnung in Prenzlauer Berg. Und arbeitet von hier aus für ihre eigene Firma in Paris. Wenn Cécile nach Paris fliegen muss, kümmert sich neben der Tagesmutter auch Mike um die Kinder.
Oh,
eine Bluse.
Ich wüsste, die Steine.
Das sind Steine?
Ja.
Ach so. Steine auf der Bluse, auch schön. Ich dachte, das wären Punkte.
Weshalb aber hat er ausgerechnet bei Cécile's Mädchen die Vaterschaft anerkannt? Zuerst bei Tindra, inzwischen 7, dann auch bei Leni, mittlerweile 3.
Zack.
Er hat eine große Depression gehabt damals und wollte sich das Leben nehmen. Und es ging nur darüber, ich will sterben, ich will sterben. Und irgendwann habe ich gesagt, Mike, weißt du was, ich habe genug. Ich habe jetzt gerade ein Kind bekommen und meine Schwester stirbt am Krebs. Wenn du jetzt sterben willst, dann sterb doch. Aber erzähl mich nicht, dass ich das Computer deiner Mutter geben soll und dass das Geld in Tindra geht und dass die Bücher an die Bibel. Ich möchte mich nicht drum kümmern. Wenn du dein Kind was geben willst, dann musst du den anerkennen. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich sie anerkennen.
Außerdem wollte sie das geklärt haben für sich, dass sie mal später zeigen kann, das ist wirklich dein Vater, guck, hier ist die Unterschrift, der hat dich anerkannt. Eigentlich der wesentliche Grund war, dass wenn ihr mal was zustößt, ich gefragt werde, ob ich die Kinder übernehme. Ja, damit die nicht an ihre Eltern gehen oder ihre Familie. Das wollte sie nicht. Das konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Also die haben ein ganz schlechtes Verhältnis zueinander, ja.
Er hat ja nun mal mehrere Kinder und er hat, glaube ich, auch zwei anerkannte Kinder. Die trägt er in seinem Portemonnaie mit rum. Und dann habe ich ihm erstmal auch ein Bild von meinem Kleinen geschenkt. Hab gesagt, es wäre schön, wenn er das auch im Portemonnaie hätte.
Die Oma.
Wann ich das erfahren habe, tja, da war die Tintra schon 4 Jahre. Die wurde 4. Ich habe auf meinen Laptop geguckt und hatte eine E-Mail. Und dann stand auf einmal dahinter @yahoo.fr. Und ich dachte, was ist das? Und als Betreff stand da, hurra, Tintra kann Fahrrad fahren. Und dann war ein Foto drin mit der Tintra, also in Paris, auf der Straße, wo sie wohnt, mit einem Fahrradhelm. Und das war ganz komisch gewesen, das Gefühl, zu ahnen, dass der Mike ein Kind hat.
Sie freut sich, als sie Cécile und ihre beiden neuen Enkelkinder kennenlernt. 6 Enkel von ihren anderen Kindern hat sie bereits.
Und das war ein wunderbares Gefühl, immer so ein französisches Enkelkind zu haben. Das, ja.
Und die Freude schlägt auch nicht in Befremden um, als sie erfährt, auf welche Weise ihr Sohn zu diesen und auch noch anderen Kindern kam.
Und das war für mich nichts Verwerfliches. Das spielt keine Rolle. Ich würde mal sagen, dass die ehemaligen DDR-Bürger, viele generell, das alles nicht so verkappt sehen. Ja, also nicht so wie in der vorgehaltenen Hand. Und also ich habe damit kein Problem, dass er das gemacht hat. Freut mich für meinen Sohn.
Leni!
Ja?
Komm mal bitte her, Schuhe ausziehen. Schuhe ausziehen, ja.
Dann kam es auch zustande, dass Cécile halt eine Putzkraft brauchte. Meine Mutter ist Putzfrau. Und so verzahnt sich das immer mehr.
Ja. Und dann hat sie mich gesagt, werde ich bezahlt? Ich habe gesagt, natürlich wirst du bezahlt. Ja, weil ich bin die Oma und ich habe gesagt, ja, du bist die Oma, aber das, wenn du putzt, dann musst du ja nicht umsonst putzen. Dann hat sie also ganz von Anfang an gesagt, okay, das Putzen bezahlst du, aber für die Kinder bezahlst du nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja klar. Und die kümmert sich auch viel um die Kinder, wenn ich ja sie brauche. Oder wir treffen uns auch sehr viel für Geburtstage, für Weihnachten war hier zum Beispiel mit der ganzen Familie von Mike.
Man sagt ja immer, die Oma ist verwöhnt. Aber ich glaube, ich bin nicht die verwöhnte Oma. Ich bin eigentlich immer die Oma, die einen harten Ton mal anschlägt. Aber deswegen kommen die Kinder trotzdem zu mir.
Du sollst aufhören, mein liebes Fräulein. Hops, raus hier, komm, auf die Plätze, fertig.
Weil die Leni ist sowas von stur. Das ist ein stures Kind und die kann dich richtig fertig machen. Weil du sagst, ihr macht das nicht, ich werde richtig böse. Aha, okay. Denkst du, du kannst brüllen, du kannst lieb sein, du kannst erklären. Egal, sie macht, was sie will. Die Großmutter hat so eine Stimme, weil sie viel geraucht hat. Ne? Mein liebes Fräulein. Und so ein bisschen aggressiv und mit dem Faust so. Wo ich dachte, was ist denn das jetzt? Und Leni. Okay. Und ab. Wie ein kleiner Ente hinter der Oma. Und Mike sagte, ja, mit meiner Mama ist es ein bisschen rabialer. Ja, aber es funktioniert, oder? Ja, es funktioniert.
Eine große Familie. Oder doch nicht?
Bei der Leni ihren ersten Geburtstag habe ich noch ein Kind kennenlernen dürfen.
Es ist Lars, der Sohn von Ines und Sonja, Mikes erstes Kind.
Und da musste ich dann lächeln, als der Junge zu Tinta gesagt hat, warum sagst du zu der Frau Oma? Und dann hat Tinta gesagt, na, weil das meine Oma ist. Und dann hat er gesagt, na, wenn das deine Oma ist, dann ist das auch meine Oma. Und dann kam er zu mir und hat sich dann von mir verabschiedet und hat gesagt, Oma, ich liebe dich. Ich war ich konnte gar nicht mehr sagen, ich war platt. Ja, weil das war so, ich habe den Jungen angeguckt und der sah so aus wie der Mike, wo der klein war. Ja, also ich habe den nochmal gesehen, ja. Also ich habe gesagt, ich würde den gerne wiedersehen. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, ich glaube 10 oder 11. Und die anderen Kinder, die habe ich leider noch gar nicht gesehen. Ich würde sie schon gerne mal kennenlernen wollen. Ich möchte mich gar nicht reinhängen. Aber ich würde sie gerne sehen wollen.
Wir sind immer noch heute nach dem zweiten Kind sehr nah aneinander. Ich kann es nicht erklären. Mike ist ein Teil meiner Familie, der ist der Vater meiner Kinder. Ich liebe ihn. Ich kann es nicht beschreiben, das ist so. Und seine Familie ist meine Familie geworden. Obwohl wir immer noch getrennt wohnen und die Kinder bei mir wohnen.
Also ich war, als wir uns kennengelernt hatten, Cecile und ich, natürlich verliebt in diesen Akzent, in überhaupt alles, was neu war und so. Hat sich dann ziemlich schnell ernüchtert. Und heute haben wir eigentlich es ist keine freundschaftliche Beziehung, sondern es ist eher wie Bruder und Schwester, nur dass wir halt Kinder haben, ja. Wir sind irgendwie eine Familie, so eine Patchwork-Familie, ja, ohne dass wir ein Liebespaar sind.
Liebe Sandmann? Chante Frère Jacques. Frère Jacques. Bruder Jacob. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Bruder Jacob, c'est Frère Jacques. Frère Jacques. Dormez-vous.
Sonnez les matines.
Ding-dang-dong.
Voilà. Ich habe meine Meinung geändert. Früher habe ich immer gedacht, ja, ich könnte 6 Kinder haben. Das kriege ich hin. Also ich werde eine Tagesmutter haben, ich werde arbeiten, ich bin Superman. Aber dann habe ich bemerkt, mit der zweiten bin ich an meine Grenzen gekommen. Ich war erschöpft und Superman bin ich nicht. Auch wenn man viel Geld verdient und ein Au-pair haben kann und auch eine Tagesmutter haben kann, diese psychische Belastung, die macht fertig. Und jetzt denke ich mir, na gut, ein Kind alleine zu haben, da muss man schon ganz schön stark sein. Und 2, das würde ich keiner, also obwohl ich meinen Kindern liebe, jetzt verstehe ich, warum die Leute erstmal zu zweit entschieden, ein Kind zu bekommen. Weil man muss echt zu zweit sein, weil die Belastung ist dann geteilt. Und wenn die Belastung geteilt ist, dann ist es schöner.
Und noch einmal.
Sommer 2012. Man könnte meinen, es hätte Mike jetzt gereicht mit dem Kindersegen. Aber er antwortet noch einmal auf eine Anzeige. Dieses Mal einer sehr jungen Frau. Sie ist Single und 24 Jahre alt.
Ich hatte eh nicht so vor, so jungen Frauen zu helfen, aber keine Ahnung, was mich da so erweicht hatte, irgendwie ihr Text oder so und halt auch ihre Absicht, dass sie auf keinen Fall irgendwie mich da einbinden will. Und hat jetzt eine glückliche Tochter, die jetzt über ein Jahr alt ist und schickt mir ab und zu mal über WhatsApp Bilderchen, aber mehr auch nicht. Und genau so war es gedacht.
Es ist das Kind Nummer 7.
Und jetzt ist Schluss.
Ja, und das war das letzte Mal, dass ich da geholfen hatte. Also nach 7 Kindern war Schluss. Das reichte mir dann. Ich dachte, da sollen andere machen.
Das war 2013. Mike ist 35 und schreibt an seiner Magisterarbeit. Das Thema: Suizid und Krise in der BRD und DDR 1949 bis 1989. Immer noch hat er jede Menge Jobs am Hals. Als Promoter, Plakatekleber und Kellner, als Messearbeiter. 2014 dann eine Sommernacht und eine zufällige Begegnung mit der Lehrerin, der Mutter von Mikes fünftem Kind. Es geht Mike schlecht. Wieder mal eine Trennungsphase, ein schwarzes Loch.
Weiß nicht, ihr ging's auch nicht so gut. Ich weiß nicht, was uns so attrahiert hat. Jedenfalls sind wir im Bett gelandet. Zu einer Zeit, als sie offenbar ihren Eisprung hatte. Und das war so unglaublich, dass sie dann wieder schwanger geworden ist.
Ein Schock für beide. Vor allem deshalb, weil die Lehrerin schon damals, als es um das Wunschkind ging, Mike erzählt hatte, dass ein Eileiter nicht funktioniere, weshalb das Schwangerwerden für sie schwierig sei. Und ein noch größerer Schock für Mike, als sie von ihm fordert, das noch ungeborene Kind als Vater anzuerkennen. Im April 2015 kommt Mikes achtes Kind zur Welt. Es ist ein Junge. Und bald darauf erhält er ein Schreiben vom Jugendamt.
Sehr geehrter Herr Berger, auf Antrag der Kindesmutter vertrete ich Jan W. als Beistand und wurde beauftragt, die Vaterschaft festzustellen und den Unterhaltsanspruch geltend zu machen.
Das Abstammungsgutachten, von Mike selbst in Auftrag gegeben, bestätigt seine Vaterschaft. Damit muss er nach deutschem Recht Unterhalt zahlen. Weil er als Student dazu nicht in der Lage ist, übernimmt das Jugendamt vorerst die Zahlungen, maximal 6 Jahre lang. Und wird Mike zur Kasse bitten, sobald er verdient. Danach kann die Mutter den Unterhalt selbst einklagen. Die Natur erlaubt in der Liebe alles. Aber der Gesetzgeber will geordnete Verhältnisse für jedes Leben. Kinder, die per Samenspende gezeugt wurden, haben in Deutschland inzwischen von Geburt an das Recht zu wissen, von wem sie abstammen. Und jedes Kind, egal auf welche Weise entstanden, soll versorgt werden. Ein ganz normaler One-Night-Stand mit Leichtsinn, der Mike jetzt das Leben schwer macht. Rechtlich die gleiche Situation wie bei einem Spenderkind. Mit einem Wunschkind aber, davon ist der heute 37-Jährige nach wie vor überzeugt, wäre ihm das nicht passiert.
Zu den Wunschkindern stehe ich noch. Und ich habe auch nicht den Verdacht, dass die Frauen alle ungerecht sind oder dass sie mich verklagen werden und auch die Kinder nicht. Ja. Das Kind, um das es geht, ist ja entstanden, nicht als Wunschkind, sondern als One-Night-Stand, aus Versehen. Ja? Und das ist das Gemeine. Die anderen Kinder sind aus einer anderen Stimmung heraus entstanden. Und das hier sieht eher so aus wie, ich werde nicht damit fertig, aber ich will es auch nicht abtreiben und jetzt musst du die Konsequenzen dafür tragen. Also so eine Art Rachefeldzug, der nicht gesund ist, weil das Kind leidet darunter am meisten.
Zwischen Tod und Leben.
Mit dem Wissen von heute würde ich wahrscheinlich keine Kinder mehr in die Welt setzen. Also mit der Deutung, dass ich immer nur Kinder in die Welt gesetzt habe, wenn es mir ganz dreckig ging, also wenn ich sehr depressiv war und eigentlich mich töten wollte, weiß ich nicht, ob ich das, ich kann es nicht rückgängig machen, aber dieser Hintergrund ist ziemlich schwierig, ja. Auch wenn es eine Hilfsleistung war und so weiter und das ziemlich rational war, aber trotzdem war ich immer in so einer seltsamen, angespannten Tod- oder Lebenslage, ja. Und irgendwie habe ich mich dann quasi für Leben entschieden, indem ich halt den Tod kompensiert habe mit einer Samenspende, ja.
Kinderüberraschung. Aus dem Leben eines Samenspenders. Feature von Renate Maurer. Einige Namen wurden von der Redaktion geändert. Gesprochen haben Irina Wanker und Philipp Scheiner. Ton und Technik Ottmar Bergsmann. Redaktion Eva Reuter. Eine Produktion der Feature-Redaktion des ORF 2016.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.